Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Schön, dass doch einige bei glühender Hitze in der Stadt den Weg hergefunden haben zu einem äußerst spannenden Thema. Klimaquiz, ein Quiz über die nachhaltigen Lebensstile. Seit Wochen ist Klimaveränderung und Klimaabkommen von Paris ein weltweites Thema. Aber was kann da jeder Einzelne dazu beitragen? Vieles wird uns Norbert Rainer erzählen. Herzlich willkommen im Kepler-Salon, auch Sie. Ich darf Sie dann anschließend vorstellen. Jetzt möchte ich über den Kepler-Salon etwas erzählen. Vielleicht sind einige da, die noch nicht da waren. Der Kepler-Salon wird gefördert von Stadt Linz und vom Land Oberösterreich, sowie vom Verein Freunde Kepler-Salon, wozu ich Sie herzlich einlade, eventuell mit 25 Euro Mitgliedsbeitrag diesem zu unterstützen. Der Kepler-Salon ist bei freiem Eintritt zu genießen und helfen Sie uns bitte, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Ja, Herr Norbert Rainer wird uns einiges erzählen. Wie genau, das weiß ich selbst noch nicht. Und ich denke, Sie werden auch Fragen stellen, weil wir haben da, glaube ich, einen Experten da, der auf fast alle seine Antwort wissen wird.
Politiker.
Naja.
Fast.
Ja. Habe ich anderen gesagt. Ja, also bitte warten Sie auf das Mikro, weil alle Kepler-Salon-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und dass auch Ihre Fragen gehört werden, ist das ganz wichtig. Es gibt die Bar draußen, die geführt wird offiziell vom Wirt am Graben. Und heute sind die zwei Damen wie immer da und bedienen Sie gerne. Wenn es zu heiß wird, das Klima hier glüht im Kepler-Salon, können Sie jederzeit hinausgehen und sich etwas zu trinken holen. Anschließend ist der Kepler-Salon bis 22 Uhr geöffnet und kann man dann noch weiter diskutieren. Und ich glaube, dazu gibt es genug. Mein Name ist Elfi Schulz, die meisten kennen mich schon. Ich bin seit 2009 Gastgeberin und immer noch begeistert vom Kepler-Salon. Ja, jetzt darf ich Sie vorstellen, Herr Rainer. Er studierte in Innsbruck Diplom-Geografie mit Auslandsaufenthalt in Durham in Großbritannien. Das Thema seiner Diplomarbeit war Flächenverbrauch und Zersiedelung in Oberösterreich. Wenn man selber herumfährt, sieht man, wie viel eigentlich gebaut wird. Und da werden wir sicher auch einiges hören. Norbert Rainer arbeitete an verschiedenen Projekten, zum Beispiel die Klimarettungsinitiative der Oberösterreichischen Akademie für Umwelt und Natur. Er ist seit 2004 für das Klimabündnis Oberösterreich Referent für den Klimaschutz und im Büro des Umweltlandesrates in Oberösterreich. Auch zuständig für Mobilitätsthemen und leitender internationale und nationale Projekte zu verschiedenen Themenbereichen. Also das ist ein sehr umfangreiches Thema, was Sie da anbieten. Es ist gar nicht so einfach, dass man das einzeln versteht. Ja. Unsere Frage heute, Herr Rainer, oder auch meine Frage, was ist ein Klimaquiz?
Das ist jetzt
die jetzt Frage. Beginnt's. Ja, okay. Das ist meine Frage. Ich habe mir gedacht, gewinnt man da was?
Ich hoffe, dass wir heute alle Gewinner und Gewinnerinnen sind. Also das Das wäre, glaube ich, das Ziel des Abends. Ja, es ist eigentlich die Millionenshow, also es ist Millionenshow-artig auf Klimaschutz. Also ich bin der Assinger des Klimaschutzes, wahrscheinlich nicht ganz so amüsant und ich habe leider nichts zum Verteilen. Auch, also die Millionen gibt es bei uns nicht. Aber
gibt es auch selten beim Armin Assinger.
Ja, stimmt, ja. Von dem her vielleicht sogar ähnlich. Es gibt aber nichts zum Verlieren. Das Klimaquiz lebt aber von Ihrem Engagement, Ihrer Teilnahme. Also es geht darum, und ich fürchte, das wird heute ein bisschen Eulen nach Athen tragen, die Leute zu sensibilisieren, zu motivieren für Klimaschutzthemen und schon auch quasi aufzuzeigen oder ich denke auch klar zu machen, dass wir sehr viel Handlungsmöglichkeiten haben, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber die da im Alltag vorhanden sind. Und das ist das Ziel des Klimaquiz. Mhm. Es beginnt ein bisschen mit ein paar Theoriefragen, dass man so ein Gefühl bekommt für die Fakten. Wird wahrscheinlich der Herr Trump anders sehen, aber es geht jetzt da wirklich um Fakten und um eine richtige Darstellung der Dinge.
Haben Sie das entwickelt oder hat es das schon gegeben?
Das Klimaquiz hat ein Kollege in Kärnten entwickelt.
Okay.
Also es kommen auch sehr gute Dinge, gerade im Klimabündnis aus Kärnten. Und, und wir haben das dann adaptiert, weiterentwickelt und wir haben es eigentlich recht oft im Einsatz, weil es wirklich ein sehr niederschwelliges Angebot ist und ich glaube ganz, ganz motivierend ist, aber das können Sie vielleicht dann nach den nächsten 1,5 Stunden ein bisschen beurteilen und sagen. Es wird in Folge eben pro Frage meistens wird 3 Antwortmöglichkeiten geben und ich bräuchte dann Handzeichen von Ihnen, für welche Frage, also Antwortmöglichkeit Sie sich entscheiden und dann lösen wir das auf, die Frage. Und
wird das in der Gruppe gefragt?
Es wird in der Gruppe gefragt. Okay. Nein, also ich werde niemand reinholen. Ich werde mir es auch nicht merken. Oder Sie können sich vielleicht den Nachbarn und die Nachbarin merken, aber es geht wirklich nicht um das. Es geht einfach um zu zeigen, spannende Gedankenanstöße möchten wir mit dem Klimaquiz da vermitteln.
Wunderbar. Gut.
Ganz kurz noch, ich möchte eine kleine Korrektur, das ist
bitte.
Nämlich
wichtig
zu meiner Vorstellung. Also ich habe 2004 beim Klimabündnis angefangen, habe 2009 die Leitung übernommen. Wir sind, und damit bin ich eigentlich eh schon wieder in der Vorstellung, als Klimabündnis unabhängig, überparteiisch, arbeiten mit wirklich allen zusammen, die Interesse am Klimaschutz haben. Persönlich war ich dann, und das hat wahrscheinlich für ein bisschen Verwirrung gesorgt, ein Jahr Klimaschutzreferent beim Landesrat Anschober.
Das sind Sie nicht mehr.
Wir haben gesagt, da bewege ich mehr als bei Ihrem Büro. Und bin dann wieder zurückgegangen ins Klimabündnis und habe da seit 2014 bin wieder in der Leitungsfunktion. Und ja, also das ist so der Verlauf.
Ja, ja.
Wichtig nämlich wirklich das überparteiische Engagement mit allen Landesräten und allen Landeshauptmann in Oberösterreich. Wobei das Klimabündnis, und da bin ich eigentlich schon bei der Vorstellung, ist eine, ich habe es da jetzt bezeichnet, eine unabhängige World-Profit-Organisation, weil Non-Profit stimmt ja nicht, weil wir haben sehr, sehr viel Profit, aber im ökonomischen Sinn halt, sind wir keine Profit-Organisation, aber ich glaube, wir sind für die Welt ein Profit und für jeden Einzelnen ein Profit. Also wir sind seit über 25 Jahren gibt's uns. Es ist gegründet worden aus einem Nord-Süd-Dialog-Kontext. Ein Netzwerk von Städten, europäischen Städten und Gemeinden, über 1700 in Europa, die eben zusammenarbeiten mit den globalen Süden, im Besonderen in Österreich und in Oberösterreich, mit einer Region am Rio Negro. Das ist der obere Amazonas-Zubringer. Ich habe da vor einem Jahr sein dürfen, es ist wirklich beeindruckend, wenn man so die letzten fast unentdeckt, also sie sind natürlich entdeckt, aber Flecken der Erde besuchen kann. Und wir unterstützen dort die Indigenen oder die Gemeinden unterstützen die Indigenen beim Erhalt des Regenwaldes. Und da sind wir, glaube ich, sehr erfolgreich. Ich habe mir das auch anschauen können. Und es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, dass dass wir da am richtigen Weg sind und diese Gründungsidee, global denken, lokal handeln, also mit der globalen Perspektive, die spielt uns bei uns immer wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist für manche anstrengend, immer wieder dieses, dass wir einbringen, die globalen Perspektiven. Aber das Lokale ist das lokale Handeln mit. In Oberösterreich haben wir erfasst, also gut 290 Städte und Gemeinden, die beim Klimabündnis sind. Wir haben 441, glaube ich, sie werden ja immer wieder zusammengelegt, die Gemeinden, aber im Moment 441 Gemeinden, genau, und davon sind 294 beim Klimabündnis. Wir haben fast 200 Klimabündnis-Schulen, ganz wichtig für uns, dieser Zugang zu den, was ist das so mit dem Mikro? Okay, so geht's vielleicht, irgendwie, so ist besser, ja. Ich bewege mich jetzt schon zu viel. Wobei es ein bisschen ungewöhnlich ist, normal springe ich rum, also aber ich werde da jetzt einmal sitzen. Können
gerne aufstehen.
Nein, es passt gut. Okay, ja, die Schulen als wichtiger Partner und im Klimabündnis auf die Betriebe, also mehr als 600 Klimabündnisbetriebe, die sich mit uns am Klimaschutz engagieren. Ein Projekt, was auch vor gut 15 Jahren gestartet wurde, mit grünen Maßnahmen schwarze Zahlen schreiben. Also durchaus, auch aus ökonomischen Hintergründen, arbeiten wir da zusammen. Und das ergibt einfach in Summe ein gutes, dichtes Netzwerk, wo ich das Gefühl habe, das, was wir brauchen, nämlich eine breitere Bewegung, kann aus dem entstehen, beziehungsweise ist mit dem auch im Entstehen. Ja, das soweit zum Klimabündnis, falls da schon eine Frage dazu gibt. Also wir haben ein bisschen was an Infomaterial mitgenommen. Ich habe den Angebotskatalog dabei. Falls eine Lehrerin, Lehrer oder wer vom Unternehmen da ist, bitte reinschauen. Ich glaube, es ist spannend, mit uns zu arbeiten. Jetzt zum Klimaquiz. Bevor ich starte, möchte ich zwei Fragen an Sie richten, vor gut 10 Jahren habe ich diese zwei Fragestellungen gehört und ich muss gestehen, die haben einfach bei mir einen doch sehr starken Nachdenkprozess ausgelöst und den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und die Fragen sollen auch gleich ein bisschen ein Gespür geben für Sie, in welche Richtung das es da jetzt in den nächsten einen Viertelstunden gehen wird. Und zwar die erste Frage und die mit einem Handzeichen dann bitte zu beantworten. Denken Sie, geht es Ihnen jetzt aus dem Bauch außer die Antwort bitte, geht es Ihnen besser als Ihre Großeltern oder Eltern? Wer ist der Meinung, jetzt geht es uns besser? Bitte da so mit aus dem Bauch außer die Hand zu heben. Gut, also ich würde da so schätzen, 80% haben ein Gefühl, dass Ihnen besser geht. Zweite Frage ist, was denken Sie, wird es Ihren Kindern und Enkelkindern besser gehen als Ihnen heute? Wer ist da der Meinung, das wird so der Fall sein? Okay, danke. Nach einer kurzen Überlegungsphase. Also zumindest auch 10%, die da dabei wären und dieser Meinung sind. Ja, diese Frage hat der Chef der Klimakonferenz in Kopenhagen großen Wirtschaftstreibenden gestellt. Das Ergebnis war genau dasselbe. Und ich mache dieses Klimaquiz gerne in Gemeinderäten und in Wirtschaftsbetrieben. Und für mich ist einfach das Eigentlich, um was, glaube ich, geht. Ich bin total frustrierend für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder, wenn wir keine positive Vision haben für ihre Zukunft. Also wir haben es weder für unsere noch für die Kinder und für die Enkelkinder. Und ich glaube aber, dass das ist wahrscheinlich das Entscheidende an dem Ganzen, dass wir Lösungen für die Problemstellungen, die wir haben, die wir uns auch selbst geschaffen haben, sehen, anbieten können und auch wirklich daran glauben, dass die umsetzbar sind. Also ich glaube, solange man nicht davon überzeugt ist, dass es für die nächste Generation und auch die übernächste Generation mindestens so gut wird, wie wir es jetzt haben, dann, also wenn sie das die Leute in der Steinzeit schon gestellt hätten, dann wäre es womöglich gar nicht so weit gekommen, wie wir heute sind. Also da empfehle ich, und das ist auch ein Ziel oder eine Aufgabe des Klimabündnisses, so diese vielen, vielen Initiativen, die es ja gibt, vor den Vorhang zu holen, zu zeigen, es gibt eine andere Möglichkeit, es gibt ein anderes Denken. Faktisch, glaube ich, ja, ist meine Erfahrung, wenn wir diese zwei Fragen beantworten, dann haben wir sie rein ökonomisch, rein noch Lebens, Standardfragen beurteilen, das heißt messbaren, besitzbaren Dingen. Das heißt, können die nur mehr besitzen, als wir jetzt schon besitzen. Und ich glaube, da werden wir womöglich wirklich an ein oberes Ende kommen. Aber Lebensqualität können die vielleicht noch viel, viel, viel mehr erreichen. Und um das geht es ganz, ganz stark. Also das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Aufhänger, diese Transformation, dass auch andere denken zulassen. Und dazu möchte ich wirklich da ermutigen. Und ich werde am Schluss nochmal ganz mit der letzten Folie darauf zurückkommen. Aber behalten Sie sich einmal da auch die zwei Dinge und vielleicht durchaus auch mal im Freundeskreis ein bisschen abfragen. Ich glaube, es ist wert, dass wir viel, viel positiver in die Zukunft gehen. Dazwischen werde ich aber nur ein bisschen zu zeigen, also möchte ich noch zeigen, dass es nicht ganz so einfach ist. Also das durchaus. Gut. Ich habe gesagt, am Anfang ein paar Theoriefragen, dass man so einfach ein Gespür auch wieder bekommt und auch versucht, immer recht locker darstellend. Also würde man unsere Atmosphäre senkrecht hochfahren, wie lang wäre die Wegstrecke? Atmosphäre, da spült sie unser Leben ab im Großen und Ganzen. Also das, um nicht, das über den Meeren auf jeden Fall stattfindet. Und diese, ja, wie lang wäre diese Strecke? Wäre die vergleichbar mit Linz nach Salzburg? Ist diese Strecke vergleichbar von Linz nach Wien? Oder ist die Strecke vergleichbar von Linz nach Paris? Also eben, da spült sich unser Wetter, unser Klima ab in dieser Atmosphäre. Und wie hoch wäre die Strecke, wenn ich senkrecht, also da jetzt hoch starten würde Richtung, na da haben wir es eh, die Firmament oder die Sterne, wie lang, also wie dick im etwa. Also es wird jetzt keine wissenschaftliche, nicht ausarten, da sind andere zuständig, aber so ungefähr mal Gespür zu bekommen. Wer ist für A? Die Strecke wäre von Linz nach Salzburg. Niemand ist da drinnen der Meinung. B für Linz nach Wien. Okay, das heißt, Linz nach Paris müsste die große Mehrheit sein. Ja. Bitte wirklich mitzumachen, geht um nichts, okay? Es ist Linz nach Salzburg. Echt? Also es ist wirklich eine sehr, sehr dünne Schicht, die uns da schützt und die uns das Leben ermöglicht. Und um diese dünne Schicht geht's. Und das ist der Sinn dieser Frage, eben zu bewusst zu machen, wie dünn, wie anfällig auch diese Schicht ist. Man sieht es da ein bisschen, also das ist lustig, die weiße Kugel rechts ist jene, wenn man die Atmosphäre quasi in eine Kugel backen würde. Links, das der blaue, die blaue Kugel ist die unseres Wassers, wenn man das zusammengeben würde. Einfach um Relationen zu haben. Und damit kann man sich aber schon vorstellen oder viel besser vorstellen, dass diese empfindliche Haut, die eben sehr dünn ist, durchaus von uns massiv verändert werden kann. Dass wir da massive Auswirkungen haben auf, also durch eine Verschmutzung dieser sehr, sehr dünnen Haut. Und das ist oft so, man muss immer wieder so die Relationen immer herstellen und das, glaube ich, wenn man sich das so sieht und dann vor Augen führt, wird es einem klar. Und Linz-Salzburg ist nicht weit. Also das, ja. Das ist schnell machbar. Die Atmosphäre besteht zum Glück aus viel Sauerstoff aber eben auch anderen Gasen. Und da sind entscheidend die Treibhausgase. Und jetzt die Frage, was sind die wichtigsten anthropogenen Treibhausgase? Also die vom Menschen verursachten Treibhausgase. Das ist ja das, worum wir wissenschaftlich belegt jetzt wissen, wir haben einen Einfluss auf diese Atmosphäre, weil wir ganz massiv eben da Gase in die Atmosphäre blasen. Und was sind die wichtigsten, die da am meisten Treibhausgaswirksamkeit erzeugen? Ist es das Methan als A, CH4? Ist es das Lachgas, N2O? Oder ist es das CO2, das Kohlendioxid? Wer ist der Meinung, es ist das Methan? Der möge jetzt die Hand heben. Oder die? Man kann nichts verlieren, nur gewinnen. Wenn man alleine irgendwo aufzeigt, dann ist man vielleicht der Einzige. Also, B ist Lachgas. Wer denkt an das? Niemand. Ja. C ist CO2, das heißt alle außer einem. Ja. In dem Fall tut mir leid, der Mut hat sich nicht ausgezahlt. Es ist das CO2, ist mit Abstand das wichtigste Treibhausgas. man sieht es da ein bisschen. Links der schwarze Balken in dem inneren Kreisdiagramm ist der Anteil des CO2 mit eben ungefähr 2/3. Es ist so, es schwankt aber wieder ein bisschen und es gibt immer wieder Verschiebungen, aber im einstelligen Prozentbereich. Dann haben wir mit 20% des Methan. Das Methan entsteht bei allen anaeroben Vergärungsprozessen. Das habe ich Reisfeldanbau, das habe ich im Besonderen aber bei Wiederkäuern im Magen. Also da haben wir am meisten Einfluss. Dann haben wir das Lochgas entsteht ein bisschen bei der entsteht schon in größeren Mengen auch bei der Ausbringung von bei der Produktion und Ausbringung von Düngemittel. Da entsteht relativ viel Lachgas auch. Es ist jetzt so, Methan wirkt in etwa auf 100 Jahre gerechnet zwischen 20 und 25 Mal so stark wie CO2. Das heißt, ein Molekül ist 25 Mal so wirksam, aber es wird weniger von uns emittiert. Sehr starke Treibhausgaswirksamkeiten haben die halogenierten und halbhalogenierten FCKWs, also die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Die wirken bis zu 10.000 Mal so stark wie ein CO2-Molekül, aber sie kommen halt in sehr geringen Mengen vor. Und diese ganzen Moleküle, also diese halogenierten Verbindungen, hat es vor dem Menschen aber auch nicht gegeben. Man muss dazu sagen, Lachgas, Methan und Kohlendioxid, logischerweise, hat es auch vor dem Menschen gegeben. Aber eben diese künstlichen, die haben sehr starke Wirksamkeit, die haben wir aus anderen Gründen, Ozonloch als Schlagwort, einfach schon, sind wir da beim Reduzieren. Und es ist aber der große Klimakiller, der vom Menschen verursacht ist, ist das CO2. Genau, von Kältemitteln sind es. Einerseits in den alten Kühlschränken findet man es noch sehr, sehr häufig und eben in so klassische Treibgase. Man sieht da Kurven, die da alle ab 1850 zu steigen beginnen und darum wissen wir eben auch so gut, das ist wirklich was, worüber wir verantworten. Also das ist jetzt nicht, also das ist messbar auch in der Atmosphäre. Ich habe die Chemie-HTL vorher noch gemacht und es ist einfach statistisch, das kann man rechnen, aus einem Kilogramm Öl werden 2,5 Kilogramm CO2, weil da brauche ich den habe ich einen Kohlenstoff und dann kommt der Sauerstoff und der aus dem wird CO2 und den blasen wir in die Luft. Und das ist messbar, das ist rechenbar und wir wissen ungefähr, was wir verbrennt haben in den letzten 150 Jahren. Auch das heißt, ich kann das, das ist wirklich, das ist die dritte Stunde in Stöchiometrie. Also ich empfehle das also machen Politiker, dass er da drüber rechnet, weil das ist einfach, der Zusammenhang ist klar, da gibt es nichts zu streiten. Dann gibt es gewisse Senken, das heißt, das ist nicht alles in der Atmosphäre, die Biomasse, höhere Bewaldung zum Beispiel, Pflanzen wachsen mehr, der Ozeane, die speichern noch CO2, also das wissen wir auch ganz gut, das können wir auch schon gut darstellen. Wir wissen eben, was von uns dann aber in der Atmosphäre bleibt. Und das sehen wir auf dem Bild und da stehe ich ganz kurz dazu auf, weil das ist eine der entscheidendsten Grafiken meiner Meinung nach für das Verstehen des Klimawandels. Wir haben da aufgetragen die letzten 130.000 Jahre, also das ist der Zeithorizont und dann haben wir eine Kurve, die schwarze Kurve, das ist das CO2 in ppm, in parts per million. Also die Konzentration ist durchaus gering in der Atmosphäre und darunter sehen wir die Temperatur, die durchschnittliche Temperatur der Erde und man sieht, die zwei Grafiken laufen mehr oder weniger parallel, aber parallel verschoben. Das heißt, zu 90% ist es so, dass der CO2 in der Atmosphäre steigt und dann steigt da die Temperatur. Es gibt da zwei, drei Ausnahmen, die haben solarer Konstellation bedingt, also wenn die Erde einmal näher bei der Sonne ist, die Neigung ein bisschen anders ist, aber da hätte der Kepler wahrscheinlich mehr dazu zu sagen, aber das verstehen wir ganz gut eigentlich, das System, und es ist eben ganz evident, und da gibt es keine Diskussion mehr, dass diese zwei Kurven da parallel verlaufen, also parallel verschoben laufen, und wir sehen, und das ist eben auch ist wirklich nachvollziehbar, wir sehen seit 1850 ungefähr diesen CO2-Anstieg, der durch das Verbrennen von Erdöl, Erdgas, Kohle einfach in erster Linie bedingt ist, mit ein paar Zusätze. Wir sehen ja schon den Temperaturanstieg, wir sehen da ein bisschen auch die letzte kleinere Eiszeit, die da so um die 13.000 war, Und was bei der Grafik ganz, ganz wichtig ist, ist der Zeithorizont. Weil es gibt immer wieder Geologen, und das sagen nicht so unrecht, ja, es war schon mal wärmer auf dieser Erde, und das ist auch richtig so, es war schon viel, viel wärmer auf dieser Erde, nur da hat es uns nicht gegeben. Also den Witz kennen Sie wahrscheinlich, treffen Sie zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, wie geht's so? Na, sagt er, nicht so gut. Ja, was hast du denn? Ja, ungut, also, mir wird so heiß und so, ein wenig Fieber. Ja, was denn? Ja, ich glaube, ich habe Menschen, sagt der eine drauf. Ah, das geht weg, das habe ich auch gehabt. Und das soll aber nicht das Ziel sein der ganzen Sache. Also wir machen Klimaschutz nicht für den Planeten, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir machen Klimaschutz für uns und für die nächsten Generationen. Es geht da wirklich um einen ganz, ganz engen Horizont. Und da hilft mir der beste Geolog nichts, weil der denkt in ganz, ganz anderen Zeiträumen. Und da helfen mir Aussagen wie, ja, die Sonneneruptionen und so weiter werden gerade mehr. Und deshalb ist wärmer. Das sind alles Zeitverläufe, die einfach wirklich riesig sind, und dass irgendwann die Sonne sich auf eine Supernova aufdehnt und dann ist zusammengerammt, das wissen wir auch. Aber da haben wir ordentlich noch Zeit. Und das sehen wir da auch. Unsere Religion ist entstanden ungefähr da. Nur, dass man sich ein bisschen vorstellt. Also ungefähr 2000 Jahre, wenn ich die zurückgehe, das merke ich, da bin ich 2 Millimeter von dem heutigen Knick. Und einfach um die Relationen zu haben, das ist wieder mal sowas, dieses Veranschaulichen und nicht einfallen in so große Argumentationen, sondern ganz klar zu sagen, ja, es war schon immer mal wärmer, mal kühler, aber wir bewegen uns da in einem Optimum eigentlich, und das sollten wir nicht riskieren, so schnell zu verändern. Also das ist man bei dieser Grafik einfach nur ganz, ganz wichtig.
Ja, bitte aufs Mikro. Bitte.
Der steile CO2-Anstieg korreliert ja nicht ganz mit dem, oder diese Senke, die dann im Temperaturanstieg ist, ganz rechts.
Ja.
Das ist ja auffällig, dass da eigentlich eher eine Senke in der Temperaturkurve ist.
Also es hat dann noch, also es hat immer wieder, diese Grafik ist natürlich geglättet, weil es so große Zeiträume behandelt, und wir haben natürlich auch zum Beispiel kleine Eiszeiten immer auch gehabt. Und
ist das eine Eiszeit?
Ja, aber das ist der kleine Eiszeitknick. Also das ist der, vielleicht nur eine interessante Frage dazu, weil die ist spannend, das außerhalb vom Quiz jetzt, aber noch die letzten großen Eiszeit, also größeren Eiszeit, das war so vor 13.000 Jahren. Was denken Sie, wie viel Menschen haben da auf diesem Planeten gelebt? Also jetzt haben wir so ungefähr 7 Milliarden, die da am leben. Österreich hat im Moment 8 Millionen Einwohner. Wie viel haben nach der letzten Eiszeit, weil ja jetzt immer Relationen auch gemacht werden, was würden Sie schätzen? Jetzt brauche ich dir eine Zahl, sonst. 500.000? Okay. Nein, es waren mehr. Also man geht von Schätzungen aus 5 bis 10 Millionen Leute. Aber für die war. Keine Milliarden. Also ich sage dann immer so, für die war es ein leichtes zu sagen, hey, cool, da wird es jetzt wärmer, da ist noch Närm, da habe ich jetzt wieder ein neues Anbaugebiet. Wenn heute wer sagt, hey, uncool, bei uns ist so heiß, es wächst nichts mehr, ich gehe jetzt in den Norden, dann gibt's da meistens schon wen, der dort ist, im Norden und der oder im Süden, je nachdem, der dann sagt, ich finde das jetzt nicht so schön, dass du zu uns kommst. Also die Diskussionen haben wir ja.
Mehr Raum gehabt zum Ausweichen.
Genau. Ja. Also
und Nomaden leben mehr oder minder, oder?
Ja, ja. Und das ist aber eben was, wenn wir solche Temperaturanstiege haben, dann sieht man schon, was das auch bedeutet global jetzt. Also ja, da wird es Regionen geben, die auch profitieren, aber da wird es Regionen geben, die darunter leiden. Und wir sind halt jetzt 8 Milliarden. Global denken, und wir dürfen uns diesen Planeten teilen. Das müssen wir auch irgendwie auf die Reihe kriegen, sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr ungemütlich. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen, im Detail kann man das gut erklären, aber möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Das hat ganz massive Auswirkungen, unsere Klimaveränderungen. Da nur ein Beispiel dazu. Um wie viel Meter hat sich dieser österreichische Gletscher zwischen 1852 und 2016 verringert? was würden Sie schätzen? 30 Meter oder 10% seiner Eismasse? 300 Meter oder 30% seiner Eismasse? Oder 3000, also 3 Kilometer und 75% seiner Eismasse? Was würden Sie denken? Wäre es für die Antwort A? Niemand. Wäre es für die Antwort B? Okay, mehr als die Hälfte. Und wäre es für die Antwort C? Muss dann ungefähr die andere Hälfte sein. Ja, es stimmt. Es ist C. Mehr als 3000 Meter, also 3 Kilometer und 75% seiner Eismasse.
Ist das Durchschnitt oder gibt es einige, die mehr verlieren?
Es gibt, also die Gletscher verlieren unterschiedlich. Okay. Wann wer die Alpenvereinszeitung bekommt, weiß man, dass sie in den letzten Jahrzehnten durchgängig fast verloren haben. Es gibt immer ein, zwei, die stagnieren oder vielleicht sogar einen Vorstoß haben aufgrund spezieller Bedingungen. Aber in Summe ist das ganz, ganz massiv, was da passiert. Ich selber habe in Innsbruck studiert, Gletscherexkursionen gehabt und durfte da, das ist wirklich augenscheinlich, also wir sind da 3 Jahre hintereinander zu dem Gletscher gegangen und waren dann einfach 50 Meter Föhn, das fällt auf in der Natur und ich empfehle immer noch Gletscher zu besuchen.
Ja, aber die Baumgrenze war ja früher auch höher. Mhm. Hat man ja gefunden, nicht, dass Bäume ja viel höher wachsen konnten.
Weiter oben gefunden werden, ja. Das ist richtig, es ist ein bisschen gemein, unter Anführungszeichen, also das ist ein bisschen populistisch, weil 1850 eben waren Gletscherhochstände, die letzten Gletscherhochstände, also da haben wir wirklich also noch relativ weit herein die Gletscher gehabt und vorher hat es schon Zeiten gegeben, wo es auch weiter oben Bäume gegeben hat und es hängt aber auch mit den Niederschlagsregimen zusammen ganz stark. Also da hat es allgemein klimatisch waren die Bedingungen nur mal ein bisschen anders und darum hat es einen höheren Baumbewuchs oder noch weiter oben gegeben. Man sieht, glaube ich, ja genau, bei der nächsten Folie sieht man es ganz gut und da sieht man eben A1920 und quasi der Felsen da ist der, wo 1980 der Gletscher war. Und das ist dann das, was noch da ist. Was seit 1980 rückgeschmolzen ist, so muss ich sagen eigentlich. Und es wären einfach, das wissen wir inzwischen recht gut, 2/3 der österreichischen Gletscher verschwinden. Es werden auch bleiben. Auf die wird der Druck noch viel höher touristisch. Das muss man sich nämlich immer auch vor Augen halten. Mehr Touristen, die Skifahren wollen, in weniger Gebiet. Also das wird noch ganz, ganz spannend und es beschäftigen sich auch die Energieversorger schon massiv damit. Jetzt profitieren sie vom Gletscherabschmelzen, also unsere ganzen Traun- und Donaukraftwerke. Da ist es durchaus okay, wenn mehr Wasser daherkommt. Aber in 20, 30 Jahren quasi wird das nicht mehr so sein. Und dann wird es ganz spannend, also gerade im Sommer auch, wie haben wir da den erhöhten Stromverbrauch, der dann durch die Klimaanlagen womöglich da ist, aber weniger Wasserführung. Also da gibt's spannende Fragestellungen, die heute schon die Energiewirtschaft und natürlich auch der Tourismus sich stellen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Verursachern und da die Frage an Sie, also es gibt noch ganz, ganz viele Auswirkungen, aber ich glaube, dass die Mediale ganz gut gespielt werden auch schon inzwischen und die Frage ist aber, wo kommt es her, wie schaut es da mit einer Verantwortung aus, jedes Einzelne? Und daher die Frage, wie hoch ist die durchschnittliche Treibhausgasemission pro Jahr einer Inderin im Vergleich zu einer Europäerin? Also da im Durchschnitt eben und gilt natürlich für alle, auch also für die Männer und Kinder auch in Indien. Und da der Vergleich. Grundsätzlich könnte man sagen, wir haben ja alle das Recht, gleich viel Müll zu emittieren in die Luft. Also warum soll der Europäer oder Amerikaner mehr Recht haben zum Verschmutzen als ein Inder oder Chinese? Mit welchem Recht leiten wir sowas ab? Also wenn es wahrscheinlich nach dem gehen würde, würde man sagen, es sollte für alle gleich sein. In Relation wird es nicht so sein, ist das Verhältnis 1 zu 100. Also jede Europäerin stößt 100 mal mehr aus als eine Inderin. Jeder ist 1 zu 10 das Verhältnis oder ist es 1 zu 2. Also die Inder haben ein großes Wirtschaftswachstum gehabt in den letzten Jahren auch und haben schon so aufgeholt und drum ist das Verhältnis nur mehr 1 zu 2. Wer ist für A 1 zu 100? Okay, ein Drittel, gut. Wäre es für B 1 zu 10? Das nächste Drittel, 1 zu 2, dann geht es im Drittel nicht aus, dann war es halbe. Es soll so sein. Es ist 1 zu 10. Also eine Inderin im Verhältnis zu einem Europäerin ist 1 zu 10. Vom Verständnis her, wenn ich sage, eine Welt müsste es 1 zu 1 sein, das sind die Themen, die bei den Klimakonferenzen heiß diskutiert werden, weil da sitzt natürlich eine indische Delegation und sagt, hey, liebe Leute, liebe Amerikaner, liebe Europäer, was wollt ihr uns hier vorschreiben? Jetzt kriegt ihr mal eure Sachen in den Griff und dann diskutieren wir weiter. Und dann können wir auch darüber reden, ihr habt schon jetzt die letzten 100 Jahre verschmutzt, da haben wir also auch noch 100 Jahre gut. Und da musst du dann schon gut argumentieren. Also das ist nicht so trivial. Im Verhältnis, das ist jetzt leider schon ein bisschen ältere Grafik und stimmt nicht mehr ganz. Wir haben immer das Glück der Amis, die noch viel schlechter sind, also die US-Amerikaner, die pro Kopf in etwa 20 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. In Europa liegen wir ungefähr bei 10, 11 Tonnen pro Kopf und Jahr, auch in Österreich. Weltweit sind wir inzwischen ja so bei 4,5 Tonnen. Die Chinesen sind aber schon bei 6-7 Tonnen. Also die haben ordentlich aufgeholt. Indien haben wir immer noch ungefähr 1 Tonne. Also darum kommt da das Verhältnis 1 zu 10 in etwa zustande. Und ja, Afrika als Extrembeispiel, das Swasiland mit 0,3. Und das sind einfach, ja, da sieht man sehr viel Ungerechtigkeit. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, die Chinesen haben massiv aufgeholt. Aber ich bitte dann immer darum, schaut in österreichische Spielzimmer, was da liegt, wo da Made in China steht. Und alles, was in China produziert wird, wird China angerechnet. Also das ist kein Konsumschlüssel, sondern das ist ein Produktionsschlüssel. Und würde man das, was in Österreich produziert wird und exportiert wird, gegenüberstehen dem, was importiert wird, dann wäre unser CO2-Fußabdruck ungefähr noch ein Drittel höher. Also wir wären dann bei 16, 17 Tonnen pro Kopf und Jahr und der Chinese wäre wieder, oder die Chinesin wäre wieder in dieser Tranche in etwa. Und man sagt, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel erreichen wollen, was wir glaube ich wirklich müssen, dann müssen wir nachhaltig auf 2,5 Tonnen pro Kopf und Jahr kommen. Und zudem, und das ist ganz erstaunlich, haben wir uns in Paris verpflichtet. Also das ist was glaube ich, noch gar nicht so bewusst ist. Wir haben uns vorgenommen, bis 2050 90% zu reduzieren. Ja, bis 2050. Und haben aber im Moment noch immer steigend. Das heißt, wir müssen es mehr als 90% dann. Also die Amis 90%, bei uns sind es ungefähr 80%. Und da haben wir uns wirklich was vorgenommen. Und je länger wir nichts tun, desto schwieriger wird es, dann, dass es aber ausgeht. Und das Schöne ist aber, dass das, wenn man es gut und geschickt macht und wenn man es bald genug angeht, gut ist für unsere Lebensqualität, gut ist auch für unsere Wirtschaft und eben auch für den Planeten. Nur wir müssen schon langsam damit beginnen, sonst wird es eng. In der Grafik sieht man das auch nochmal ganz gut. Was sehen Sie da? Vielleicht ganz kurz. Die Lichtverschmutzung, ja. Genau, also es kommt meistens, die Welt steht am Kopf und das stimmt, wobei es geht um einen Blickwinkel und für einen Afrikaner oder für einen Südamerikaner wäre das vielleicht eh die richtige Darstellung, aber in unserer doch sehr eurozentristischen Welt ist klar, dass es für uns am Kopf steht und man sieht da aber einfach ganz gut und darum habe ich das Bild mitgenommen, wo werden die Ressourcen verbraucht, das ist ungefähr 1 Milliarde. Natürlich China kommt und da Asien kommt ganz stark. Da haben wir dann ungefähr in Summe 3 Milliarden. Und der ganze Planet da ist finster, mehr oder weniger. Und da haben wir auch 1 Milliarde. Und da gibt es einen schönen afrikanischen Spruch, quasi, liebe Europäer, habt jetzt unsere Ressourcen und jetzt kommen wir den Ressourcen nach. Das finden jetzt nicht alle so sympathisch, aber es ist doch ein Diskussionspunkt da, den man sich da stellen darf. Und ja, das ist jetzt sehr plakativ und man kann da viel drüber diskutieren, aber es geht manchmal einfach auch, das zu zeigen, diese Ungerechtigkeit und da ist, glaube ich, sehr gut ersichtlich und anschaulich, wie unsere Welt funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wir sind gerade beim Thema Energie gewesen. Jetzt ist meine Erfahrung, dass gerade Männer sehr gerne dazu geneigt sind, sich als Energieexperten auch zu verstehen. Und wir alle wissen, dass Strom auf jeden Fall zu teuer ist. Und was ist aber eigentlich eine Kilowattstunde? Und dazu habe ich drei Fragen hergerichtet. Die geht jetzt nicht mit Hand zeigen, sondern dann brauche ich wieder Antworten dazu. Was kann man mit einer Kilowattstunde machen? Und ich habe jetzt eine Tonne Stahl, in Oberösterreich natürlich aus der Föst, und die will ich heben. Und wie hoch kann ich eine Tonne Stahl mit einer Kilowattstunde heben? Und ich habe das auf der Uni gemacht und die Leute sind völlig daneben gelegen. Beim ersten Mal bin ich auch völlig daneben gelegen. Also es geht um gar nichts. Ich brauche nur drei Zahlen. Wie hoch, glauben Sie, kann man so eine Kilowattstunde heben? Eine Tonne heben mit einer Kilowattstunde.
Gar nicht
gut. Dann brauche ich nur zwei. Danke. Oh, einen Zentimeter. 0,12. Gut. Dann habe ich noch, wir merken uns das jetzt, ein Fahrzeug mit einer Tonne Gewicht, so einen schnittigen Italiener vielleicht oder so, keine Ahnung. Und da ist eine Kilowattstunde im Tank. Wir treten aufs Gaspedal. Ebene Fläche. Vollgas, was es hergibt. Was ist die Endgeschwindigkeit, wenn ich eine Kilowattstunde da quasi verbrannt habe oder verbraucht habe? Was würden Sie schätzen? Die Zeit spielt da keine Rolle. Also man kann es rechnen, ich habe es dann auch nachgerechnet und es stimmt, da geht es um Energieerhaltungssätze. Was kommt außer? Was ist die Geschwindigkeit, wenn ich eine Kilowattstunde da im Tank gehabt habe? 150 km/h? Super. 50? So, sehr gut, ja. Und? Eine noch? 10. Danke. 10, 50, 150. 0,12. Dann haben wir noch eine Frage dazu. Ich habe eine Tonne Wasser. Also 1000 Kilo Wasser, das ist ein großer Pufferspeicher, durchaus in einem Einfamilienhaus. Und da stecke ich eine Kilowattstunde rein. Um wie viel Grad wird das Wasser wärmer? Wenn ich sage, bei 20 Grad fange ich an, eine Kilowattstunde kommt da eine, um wie viel wird es wärmer? Eine Tonne, also 1000 Liter. Das kann durchaus im Einfamilienhaus irgendwo stehen als Pufferspeicher. Um wie viel wird es da wärmer, das Wasser? 3 Grad? 1,2? 0,5, okay. 0,5, 1,2 und 3. Wir haben da gehabt jetzt bei der ersten Frage 0, 1 und 2 Zentimeter. Es sind 367 Meter. Verlustfrei, also da haben wir 10% weg, also ist jetzt so 330 Meter, kann man eine Tonne Stahl mit einer Kilowattstunde heben. Also das ist nicht das Energiethema bei der Föst, wenn es da Steuern mal umheben. Das zweite haben wir gehabt, da war 50 km/h, also super geschätzt, es ist, wenn ich die Verluste habe, eben sind es in etwa 60 km/h, die ich erreichen kann. Hätte ich keine Reibungsverluste, wären wir da eher bei Ihnen, also über 300 km/h. Und jetzt kann jeder überlegen und jede, wie oft man aufs Gas steigt, beschleunigt und wieder bremst. Also da sieht man schon, da geht einiges an Kilowatt und Leistung quasi verloren beim Fahren. Da braucht man viel Energie. Und dann haben wir jetzt gehabt 3 Grad, 1,2 Grad und 0,5. Es sind 0,86 Grad. Und was will ich damit sagen? Und das ist wirklich von FH-Studenten bis katholische Frauenbewegung sind die Schätzungen immer gleich, nämlich komplett daneben. Wir haben im Alltag kein Gespür für Energie. Ja. Und solange wir das aber nicht haben, ist es sehr schwierig zu reflektieren, wo kann ich am meisten Energie sparen. Also es braucht, das ist schon ein bisschen eine intellektuelle Leistung, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, ja, wo zahlt sie sich aus? Es gibt ein paar Faustregeln, man sieht, also Wärme ist sehr teuer. Also drum ist Hausdämmen wirklich, also braucht sehr viel Energie, so muss ich sagen. Dass teuer ist, ist dann eine andere Frage, aber braucht sehr viel Energie. 1000 Liter Wasser, um nicht einmal 1 Grad erwärmt, und wenn ich heiz, dann rennt das gleich einmal durch den Kreislauf, braucht schon eine Kilowattstunde. Also eben da kann ich einfach ja zu behirnen, wo setze ich an, was sind die ersten Schritte, dass ich nicht die falschen Impulse setze. Oft ist es so, die Leute beginnen mit einer Photovoltaik am Dach, was ich super finde. Jeder soll es machen. Aber es ist manchmal vernünftiger, zuerst das Haus zu dämmen, da kann ich viel, viel mehr Energie sparen und dann kommt, produziere ich die erneuerbare Energie und dann habe ich einfach diese Suffizienz- und Effizienzgedanken kehren ganz, ganz stark vorher gespielt und überlegt. Und was man da auch noch gut sieht, ich kann mit einem schwarzen Schlauch und der Sonne warmes Wasser machen. Mit der Sonne Auto fahren oder etwas heben ist viel schwieriger. Also auch da zu überlegen, welche Energie, wann ich es dann da habe, setze ich wie ein. Mit Holz Auto fahren haben sie probiert im Zweiten Weltkrieg, ist nicht schief gegangen, ich weiß nicht, ob das noch wer kennt, also mein Opa hat das immer erzählt, der Holzvergaser, wo sie die Holzscheiben reingehauen haben und dann nach Russland gefahren sind, und halt, ein bisschen ungemütlicher war das Ganze, aber, und es funktioniert, aber du hast einfach Umwandlungsschritte, und das ist nicht so gescheit, als zum Beispiel mit Holz zu heizen oder eben Biomasse zu machen und dann vielleicht sogar noch Strom gleichzeitig zu produzieren. Also da einfach immer wieder ein bisschen zu überlegen. Das möchte ich da mit diesen drei Fragen mitgeben. Was heißt das jetzt, weil wir reden ja vom Klima, wie entsteht eine Tonne CO2? Was ist das in Äquivalent gerechnet? Ist das jetzt 5000 Kilowatt Stunden Heizöl, das sind ungefähr 500 Liter Heizöl, sind es 5000 Kilowattstunden Erdgas, sind es 5000 Kilowattstunden Strom oder 5000 Pkw-Kilometer oder 5000 Flugkilometer. Also was denken Sie, jetzt haben wir 5 Antwortmöglichkeiten, bei welcher dieser Energieverbräuche entsteht eine Tonne CO2? Da denkt schon einer mit, okay. Man kann öfters aufzeigen. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Okay. Wer ist für D? Und wer ist für, was haben wir noch, E? Okay. Da hat er zweimal aufgezeigt. Ja, Sie haben alle recht. Weil, es sind alle diese Verhältnisse stoßen eine Tonne CO2 aus. Beim Strom ist sogar so, dass dadurch, dass wir sehr viel Wasserkraft in Österreich haben, dass es, wenn man den europäischen Mix hernehmen würde, wäre es sogar nur 1500 Kilowattstunden, aber eben in Österreich sind es dann doch 5000 Kilowattstunden. Das heißt jetzt aber gleichzeitig, es macht, wenn ich sage, ich will Klimaschutz betreiben, es macht Sinn, auch in allen diesen Dingen zu sparen. Es ist einfach, und wenn es mir leichter fällt, auf einen Flug zu verzichten, kann ich eine Tonne CO2 ansparen, also einen Flug mit 5000 Kilometer. Wenn es mir leichter fällt, auf einen Pkw zu verzichten oder weniger zu fahren, habe ich da die Chance. Aber möglich ist es in vielen Bereichen. Das ist so die Idee da dahinter. Wir sind jetzt schon in den Mobilitätsbereich ein bisschen gekommen und jetzt kommen wir schon in dieses Private, was jeder so ein bisschen machen kann. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind schon einmal mit einem Flugzeug geflogen? Und jetzt würde es mich nur mal interessieren, wie viel Prozent haben wir da herinnen? Also wer, da muss ich die Frage meistens anders stellen, wer ist noch nicht geflogen? In dem Fall ist es positiv und man kann stolz drauf sein. Also nicht schüchtern sein. Ich sehe niemand herin, okay. Okay, also da haben wir 100% sind schon einmal geflogen. Gut, wie schaut das global aus? Was würden Sie schätzen? Sind 7% der Weltbevölkerung schon einmal geflogen? Sind es 50%? Darin haben wir 100. Oder sind es 30%? Also, wer ist für A 7%? Ja. Ja, gut, die Hälfte. Wer ist für B 50%? Gut. Wer ist für C 30%? Es sind 7%. Und das ist wieder, unser Weltbild ist ja so, dass weiß ich, jeder schon mal geflogen ist fast. Also dass man davon ausgeht, ja, fliegen, ne? Genau, das gehört dazu, das ist Lifestyle, dass es global betrachtet von den 7 Milliarden erst 7% machen und die aber extrem intensiv, die schon mit diesem Fliegen schon ganz, ganz viel Auswirkung auf die Atmosphäre haben. Das heißt, da geht es schon auch wiederum darum, nachzufragen, inwieweit ist das fair, inwieweit ist das gerecht, inwieweit können wir das gegenüber der nächsten Generation auch verantworten. Also nur als Gedankenanstoß jetzt. Was vermehrt sich weltweit schneller? Wir bleiben im Mobilitätsbereich. Sind es Autos? Sind es Panda-Bären? oder ist es die Weltbevölkerung? Also wächst, was wächst schneller? Wer glaubt A? Okay. B? Ja, für die Banderbären sind wir alle nicht recht optimistisch. C, Weltbevölkerung. Und es ist A, die Autos. Ja. Und ja, ich bin ein Grafiker, ein Geograf, ich habe dann immer gern Karten dabei. Und das ist so eine Karte, wo man sieht, die Autos pro 1000 Einwohner. Und da wird dann, und quasi die Länder dargestellt, aber eben mit Autos pro 1000 Einwohner. Und dann wird Amerika riesig, Europa bläht sich auf, Afrika schrumpelt zusammen, auch Südamerika wird sehr, sehr klein. Und da geht's auch wieder, Japan und ja, Asien wächst gerade, aber eigentlich in Relation auch immer noch wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und das kommt dadurch zustande, dass wir in Österreich haben wir in etwa 550 PKWs pro 1000 Einwohner. Also das wird, drum ist da Österreich sichtbar auf dieser Weltkarte, was normal ja nicht ist. Während zum Beispiel in China haben wir irgendwo so, die haben massiv aufgeholt, aber wir sind bei, nicht einmal bei 50 PKWs pro 1000 Einwohner. Das heißt, wir leben jetzt denen ein Mobilitätsverhalten vor, wo wir sagen, jeder Zweite braucht ein Auto. Bei denen ist es aber im Moment so, dass jeder 20. ein Auto hat. Und wir erzählen ihnen aber die ganze Zeit, und im Besonderen die deutsche und damit auch die österreichische Autoindustrie, als Zulieferindustrie, ihr braucht mehr Autos, das ist gut, das ist Lebensqualität, das ist Lebensstil. Das heißt, das wird sich nicht ausgehen. Wenn die Chinesen auch auf dieses Modell abzielen, dann haben wir, die Ressourcen haben wir nicht, das geht auch elektrisch nicht, weil auch da fehlen uns dann die entsprechenden Ressourcen. Das heißt, da braucht es massive Veränderungen. Und wir haben da die Lösungen eigentlich. Also es gibt schon jetzt Initiativen, die zeigen, dass man vernünftige Mobilität auch ganz anders gestalten kann, als auch nur autozentriert. Aber das braucht ein Umdenken. Und ich glaube, wenn man solche Grafiken sieht oder Kartendarstellungen, dann wird es auch klar, warum man das braucht. Wir können nicht den ganzen Planeten dann so aufblasen, wie wir da Amerika und Europa aufgeblasen haben. Das gibt ja nicht her. Das ist leider ja, endlich.
Ja, und was schlagen Sie vor?
Kommen wir mal dazu. Wie viel Prozent der täglichen Wege sind unter 5 Kilometer? Was glauben Sie? Sind es 50% der täglichen Wege? Sind es 10%? Oder sind es 30%? Wer ist für A? Okay, super. Wer ist für B? Wer ist für C? Gut, es sind 50%. Und dann habe ich schon ein bisschen Antwort. Unter 5 Kilometer kann man schon ein Rall nehmen. Und, oder zu Fuß gehen, danke. Ja. Also das sind Dinge, wo man einfach im Alltag wirklich sich überlegen muss, welche Wege habe ich. Und wenn man das draufkommt, und da ist nicht einmal städtisch und ländlich so viel Unterschied. Also das Land ist nur mehr gefährdet, die kommen aus einer ländlichen Gemeinde. Und da fährt man jeden Meter. Und wenn es zum Kleinformat am Sonntag ist, die 200 Meter da zu diesem Standl, da rennt dann das Auto noch nebenbei, springt schnell raus, ich beobachte immer meinen Nachbarn dabei, also kein Problem damit. Ich finde es nur schade, weil ihm der Arzt empfohlen hat, er soll mehr Bewegung machen und die Bewegung macht er dann nachher im Fitnessstudio. Also da geht es einfach um so ein bisschen Nachdenken über unser Alltagsverhalten. Und es ist auch eigentlich ökonomischer Unsinn. Wie viel Geld würde ich mir sparen, wenn ich die Semmeln zum Frühstück mit dem Fahrrad hole? Ich habe 1,5 Kilometer Entfernung, würde, sage ich, 4 Semmel kaufen. Wenn ich das jetzt mit dem Rall fahre, spare ich mir dann 10 Cent, weil ist eh klar, das Rall ist ja doch billiger als das Auto, spare ich mir 30 bis 50 Cent, das wäre dann schon eine Semmel. Also dann hätte ich eine von den 4 Semmeln, hätte ich mir schon gespart. Oder spare ich mir womöglich 1,50 Euro bis 2 Euro. Wer ist für A 10 Cent? Wer ist für B 30 bis 50 Cent? Okay. Wer ist für C 1,50 Euro bis 2 Euro? Gut. Und jetzt höre ich ja ständig, der Mensch ist ein Homo economicus, der entscheidet nur nach dem, wo er Geld spart und was ihm was bringt. Also wie viele Leute kennen Sie, die Semmeln mit dem Rall holen und wie viele die mit dem Auto holen? Es sind 1,50 Euro bis 2 Euro. Wenn ich kalt starte und einfach diesen hohen Verbrauch die ersten 1,5 Kilometer rechne und der Kollege hat sich da ganz tief reingetüftelt und hat wirklich alles ganz genau angeschaut und da denkt keiner, Und dann brauchen wir aber nicht mehr erzählen, das ist so teuer irgendwie, wenn ich quasi, ja, das ist dann die nächste Folie, wenn ich Bio einkaufe, weil er hat vorher schon überhaupt nicht dran gedacht, was ihm das eigentlich kostet oder sie, diese Einkaufsfahrt. Ja, also das ist so ein Schnitt. Aber es kommt drauf, dass er wirklich den Semmelkauf quasi verdoppelt durch seine Mobilität. Und dasselbe ist im Bereich des CO2-Ausstoß. Eine Fahrt quasi jetzt 4 Kilometer, also 2 Kilometer hin und retour. Ja, genau. Und mit dem Fahrzeug gegenüber gerechnet dem, was das Produkt, wenn ich das Bio einkaufe, gegenüber konventionellen einspare, wiegt quasi dieses Fahren mit dem Auto, dieses Bio-Konsumieren wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen unbequem für so manchen Besitzer eines Passivhauses im Grünen, der ja eh immer so zu einer Bauern fährt mit dem Auto. Das soll er auch und soll sie auch weiterhin machen. Also vielleicht nicht mit dem Auto, das ist das Thema, weil ökologisch wäre was anders. Und das ist, da muss man immer wieder so ein bisschen, darf man seinen Lebensstil doch hinterfragen.
Scheitert, wenn man der Bauer mit den Produkten herumfährt, mit dem Pferd.
Ja, oder es gibt viele Foodcops auch schon, wo das gesammelt wird. Also wir haben dann selbst bei einer dabei. Also die Möglichkeiten gibt's, aber immer, man muss da immer ein bisschen schauen. Jetzt bin ich schon in den Ernährungsbereich ein bisschen gekommen. Wie viel Ackerfläche steht jedem Menschen auf der Welt zur Verfügung? Was würden Sie schätzen? Sind es 500 Quadratmeter? Sind es 5000 Quadratmeter? Oder sind es 2000 Quadratmeter? Was glauben Sie, steht uns diesen 7 Milliarden pro Person zur Verfügung? Wer ist für A? 500 Quadratmeter? Okay. Wer ist für B? 5000 Quadratmeter? Und C, 2000 Quadratmeter? Okay. Es sind 2000 Quadratmeter. Und das Thema, was ich da ein bisschen anschneiden möchte, ist, wir kommen aber in Europa mit den 2000 überhaupt nicht aus. Das heißt, die europäischen 2000 Quadratmeter, die wir alle so haben, da haben wir nur ergänzen um 700 Quadratmeter von der Welt. Also da schnappen wir uns nur von den anderen. Südamerika ist da zum Beispiel Sojaanbau. Es ist einfach so ungefähr 400.000 bis 600.000 Tonnen Soja werden jährlich nach Österreich importiert, dass unsere Schweindel was zum Fressen haben, die dann wir ja fressen. Und da gibt's dann auch natürlich Kaffee und so weiter, den man sonst nicht bekommen könnten. Aber es ist ganz viel quasi Futtermittel für die Tierhaltung, schnappen wir uns nur von den anderen Ländern. Und das macht eben von dem, was uns zusteht, quasi nur mal ein Drittel holen wir uns da von den anderen. Auch Palmöl zum Biodiesel machen ist jetzt nicht mehr so populär, aber zum Glück, aber wird eben immer noch wirklich gemacht, oder auch für die Lebensmittelindustrie ist Palmöl ein großes Thema. Also wir belegen da global ganz, ganz, ganz viel Fläche, und da darf man dann, und das ist so das Credo im Bereich, weil es ja ein bisschen um Ansätze geht, was kann ich machen, zu überlegen, für mich ist das Wichtigste saisonal. Schauen wir mal an, was hat Saison? Weil dann, alles was Saison hat, da habe ich dann auch über das Jahr gesehen unterschiedlichste Geschmackrichtungen. Also ich finde das ganz interessant, und man kommt eh schon weg davon, aber früher hat man geschaut, man holt sich die ganzen Genüsse, also man hat unbedingt die Schrimps braucht, weil das war irgendwie so ein Geschmackserlebnis, und ist auch super, und ich denke, soll auch sein, aber halt nicht so häufig. Also es ist sehr viel argumentiert worden, man braucht die ganze Welt quasi zu Hause und hat dann auf das, was zu Hause über die Saison daherkommt, völlig vergessen. Und ich glaube, wenn man das wiederentdeckt, können wir ganz, ganz viel Geschmäcker entdecken. Also saisonal, damit geht im Normalfall einher regional, also das bedingt sie. Dann muss unserer Meinung nach mittelfristig auf jeden Fall die biologische Landwirtschaft muss uns versorgen, die ist global gesehen auch jene, die am energieeffizientesten ist, die uns am nachhaltigsten quasi mit Lebensmitteln versorgen kann. Gerade in der dritten, also in den Ländern des Südens ist das ganz massiv. Also wenn man so das berücksichtigt und dann noch, und das ist gar nicht so einfach, weniger Fleisch konsumieren im Westen. Also das ist ein Thema, das bei uns da ist. Ich bin jetzt kein Vegetarier, mich da ernährt, zwangsvegetarisieren. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, zu sagen, einmal in der Woche Fleisch, also auf Fleisch zu verzichten oder einfach allgemeine Fleischreduktion, hat ganz, ganz einen wesentlichen Input. Und das ist, was, ja, es geht nicht von heute auf morgen für viele und es gibt immer wieder Gründe, warum es schwieriger ist, aber es ist mittelfristig einfach so, dass wir das brauchen. Genauso wenig, wie wir 500 Autos pro 1000 Einwohner haben können, können wir diesen Ernährungsstil, den wir haben, auf 7 Milliarden weitertragen. Funktioniert nicht, würde auch unser Gesundheitssystem zusammenbrechen, das können wir uns auch nicht leisten. Da war noch eine Frage, ja?
Das heißt, Ackerfläche auf der Welt haben wir 2000 mal 7 Milliarden. Das ist die Ackerfläche auf der Welt.
Ja.
Das wären 14 Billionen.
Ja, also ich habe es jetzt nicht so schnell parat. Ich habe das aus.
Na, vielleicht stimmt es jetzt vom Dezimal.
Da war auf jeden Fall das wäre direkt. Genau, ja. Und eben, die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig, die wir da im Ernährungsbereich haben, auch Einfluss zu nehmen. Und ich bleibe noch und komme nämlich auf das, wo ich glaube, dass das eigentlich das Essentielle oft ist. Was denken Sie, kostet Bio und fairer Kaffee weniger, mehr oder gleich viel wie ein sehr gut beworbener, aber unsozialerer und umweltschädlicher Kaffee? Man muss dazu sagen, der ist jetzt auch schon besser geworden, darum muss man es relativieren. Aber kostet so ein biofairer Kaffee, weil er ja einfach biofair ist und teurer sein muss, aber kostet er trotzdem weniger, kostet er mehr oder gleich viel? Wer ist für A, der kostet weniger? Was im Kranke, zweimal. Wer ist für B mehr, was den klassischen Argumentationen eigentlich entsprechen sollte? Okay, C ist gleich viel. Der Großteil sagt gleich viel. Und natürlich war ich wieder ein bisschen überspitzt. Er kostet weniger. Und es ist einfach so, dass der Clooney den EZA-Kaffee schlägt. Also wenn ich das auf die Tasse rechne, ist es einfach viel, viel teurer. Und da geht es wirklich ums Doppelte zum Teil. Ein Nespresso-Tasse-Kaffee gegenüber einem Bohnenkaffee, der von der EZA ist. Jetzt kann man diskutieren, ist das fair verglichen oder nicht. Es geht nur darum, eigentlich will ich eine Tasse Kaffee genießen. Das ist ja das, was der Hintergrund ist. Und ich formuliere es dann immer ein bisschen frech, weil auch wenn die Ehefrau glaubt, sie schüttet dem Mann nur so viel Espresso ein, er wird nicht ausschauen wie der Clooney. Diese Erwartungshaltung, das tritt nicht ein. Und auch wenn die Männer so viel trinken, wir werden nicht so ausschauen wie er. Aber es funktioniert. Also es funktioniert, man kann offensichtlich, natürlich Convenience-Produkt und, aber aufgeladen mit ganz, ganz viel Werbebudget und mit Psychologie funktionieren die Sachen. Und da möchte ich einfach Lust machen und anregen dazu, lassen wir uns nicht immer alles einreden. Schauen wir uns die Sachen wirklich an. Ich fordere da zum Teil zum ökonomisch Denken auf. Ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es man sieht dann, was man da eigentlich ersparen könnte. Geht nur einen Schritt weiter. Achso, Entschuldigung.
Was mich in der letzten Zeit schon immer wieder mehr beschäftigt, ist der Einkauf übers Internet. Was da jetzt an Müll anfällt, an Verpackungsmaterial anfällt, was die Zustelldienste für Kilometer fahren, nicht? Und das ist um sicher nicht billiger, der Einkauf, als wenn man das da auf der Landstraße kauft. Weiß man momentan, aber die Konkurrenz wird immer, wie mehr als einkauft wird, umso teurer werden die Produkte im Internet genauso und machen dann noch viel mehr Müll und Abgase.
Wir bringen uns dann natürlich um gewachsene Strukturen. Aber auf was ich dann am Ende hin will, ist das, was brauchen wir wirklich? Also ich nehme es ein bisschen vorweg, aber das zu überlegen, es ist ja unser Konsumverhalten zum Teil, artet sich in ein Suchtverhalten aus. Und wir versuchen da Dinge zu befriedigen, die wir offensichtlich im Alltag nicht mehr befriedigen können. Also da geht es nämlich, da wäre ich dann bei dem Beispiel zum Beispiel auch um Bekleidung, wo ich denke, da einfach kritisch zu hinterfragen. Ich möchte noch nicht so tief in die Diskussion gehen, weil das war dann was, was ich gerne am Schluss dann diskutieren möchte. Darum möchte ich es ein bisschen noch stehen lassen, aber grundsätzlich haben es natürlich, bin ich bei Ihnen, muss man das ganz, ganz kritisch anschauen. Da geht es aber auch um Steuerfragen und.
Wenn man ökonomisch denkt, darf man eigentlich gar keine kapitalistischen Sachen kaufen, weil was da Zins drauf ist, was Werbung drauf ist. Und sonstige Sachen, wir leben ja eigentlich auf Kosten anderer, die uns billige Produkte herstellen und das nehmen wir ohne weiteres in Anspruch und dann tun wir so, wie wenn wir uns das selber alles erarbeitet hätten. Und das ist der Wahnsinn.
Da denke ich mir, da steckt sehr viel Wahrheit in dieser Aussage. Ist das okay, wenn ich trotzdem noch schaue, weil ich möchte das nur abschließen. Es sind nur 4-5 Folien und dann können wir da ganz, ganz fest diskutieren und Sie haben natürlich es verstanden, um was es geht. Es geht um viel mehr. Also es geht um diese große Veränderung, die wir da, glaube ich, brauchen. Aber die zeigt sich dann auch oft im Kleinen. Und ich habe in der Hauptschule gelernt, der Aralsee war der viertgrößte Binnensee der Welt. Und was denken Sie? Wie viel Fläche hat der von 1960 bis 2010 verloren? Waren das 82% seiner Fläche? Waren das 50% seiner Fläche oder waren es 29% seiner Fläche? Wer ist für 82%? Oh, wow, nicht so viele Optimisten. Wer ist für 50%? Okay. Und wer ist für 29%? Findet sie niemand. Ja, es sind wirklich 82% seiner Fläche gewesen. Und das ist einfach für mich so beeindruckend, weil das ist schon in meinem Leben passiert. Also das ist jetzt nicht was Abstraktes, sondern ich habe den im Schulbuch noch abgebildet gehabt, ich weiß nicht, ob man die schwarzen Linien da sieht, als See, ich habe da noch gelernt, die Leute leben von der Fischerei, die Bilder kennt man vielleicht, diese riesige Fischkutter, die dann irgendwo in einer Wüste liegen, ja, überblieben ist ihm das, man versucht gerade, glaube ich, den Nordteil zu retten, wenn ich es richtig im Kopf habe, und den Südteil weiß man nicht recht, und versucht da eben wieder die Zugbringerflüsse, und um die geht's nämlich da, und um das geht's da bei uns. Also das ist jetzt nur zum Teil Klimawandel bedingt. Der Großteil ist dadurch bedingt, dass da rund um den See viel Baumwollkultur entstanden ist, in russischen, wirklich Plan-Staat-Manier. Man hat die Flüsse abgeleitet zur Baumwollproduktion, verwendet das Wasser, und diese Baumwolle, die ist aber dann über Türkei bzw. Asien, landet die bei uns. Das sind bei uns die Leiberl beim Kick um 4,90 €. Das ist das Strom, also das sind unsere Modetrends, die da eins zusammenhängen mit diesem Wasserverbrauch und mit dem Zurückgehen dieses Sees. Also das ist so evident, da besteht ein direkter Zusammenhang. Und das ist was, das wollen wir einfach nicht gern wahrhaben. Aber das ist so augenscheinlich. Und was ja dann noch dazu kommt, ist, die Leute dort können nicht mehr leben. Also das ist eine giftige Wüste, weil die ganzen Pestizide und so weiter haben sie da, also sind da noch drinnen zum Teil. Also nicht im Wasser, sondern in dieser Wüste quasi. Die extrem hohe Sterblichkeit, Kindersterblichkeit auch. Und ich formuliere es dann oft so, das sind unsere tadschikistanischen, usbekistanischen und so weiter Freunde in Wien. Weil bei uns haben wir es eh weniger. Aber das sind die Leute, die dort kann es nicht mehr leben von Fischerei. Also das muss uns klar sein, dass die Leute eine andere Zukunft suchen. Also da darf man sich nicht wundern. Jetzt haben wir da eine Baumwolle quasi haben wir, die tragen wir. Da wechseln wir auch ständig. Und ja, dann was hast du da quasi noch für Optionen? Und ich glaube, sie gibt's. Also ich habe heute, und ich habe es auch öfters an, die Hose vom Völser, weiß nicht, ob einer dir was sagt, der Naturfaser Felser macht eine Bio-Baumwollhose aus Höffenberg, kann man sie kaufen um 90 Euro, ist also auch nicht teurer als ein Markenjean. Und die habe ich jetzt wirklich schon seit 10 Jahren, weil heuer hat die Werfer das 10. Jahr und da habe ich mir es gekauft. Und das heißt, das funktioniert, Fairtrade Hemd, Fairtrade T-Shirt, Schuhe von Fink, auch nachhaltig produziert. Weiter stelle ich es nicht dar, was ich noch anhabe, aber es ist alles möglich. Es kostet vielleicht einmal ein bisschen mehr, aber schon mein Opa hat gesagt, kauf da was Gescheites und nicht die Fetzen. Und da hat er, mit dem Opa kann man viel diskutieren.
Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du billig kaufst, kaufst du teuer.
Genau. Also und ich denke, die Möglichkeiten haben wir alle. Das sind tägliche Kaufentscheidungen. Und die Welt ist komplizierter geworden. Wir haben halt Logos, die uns da ein bisschen Richtlinien geben. Es ist nicht alles perfekt. Auch da kann man wieder diskutieren. Aber einfach zu überlegen, was ist möglich und was kann ich machen. Und es hat alles so seinen Einfluss. Und auch was Kapitalismus kann man jetzt lang diskutieren. Aber wir sind trotzdem oft einmal dabei, unsere Zinsen zu optimieren, das heißt, wir arbeiten und am Ende vom Monat bleibt hoffentlich nur Geld, nicht, dass am Ende vom Geld nur Monat überbleibt. Also wenn uns das gelingt, dann ist sowieso mehr Sparens. Und Geld hat schon viel Macht in unserer Welt. Also das würde ich jetzt, glaube ich, sind wir uns wahrscheinlich eh einig, also da wo viel Geld ist, da ist auch viel Macht agglomeriert. Also das passt schon zusammen. Und wie oft haben Sie sich aber schon gefragt, oder ich habe die Frage gestellt, bei Damen, die im Weltladen ehrenamtlich arbeiten, jetzt schuften die da freiwillig den ganzen Tag und dann bleibt irgendwie Geld noch von der normalen Arbeit über und das haben sie in einen Pensionsfonds gesteckt und investiert der Pensionsfonds womöglich in H&M, in Nestle, also genau in die Firmen, die sie in ihrer tagtäglichen Arbeit eigentlich ja nicht haben wollen. Und dann war irgendwie großes Schweigen, keiner hat es irgendwie gewusst. Und ich glaube aber, dass das schon auch wichtig ist, sich zu fragen, was macht mein Geld? Und da auch zu fragen, ja, was macht der Banker oder die Bankerin mit meinem Geld? Und das muss auch nicht einmal schlecht verzinst sein. Und da bin ich jetzt habe ich ein bisschen fast die Antwort womöglich weggenommen. Wie viel Zinsen zahlt die EZA? Kennt die EZA? In dem Raum jeder, also das ist die größte Importorganisation in Österreich für fair gehandelte Produkte, in Salzburg, in Köstendorf den Sitz, wird getragen, lustigerweise von einigen katholischen Einrichtungen, katholische Männerbewegungen, Frauenbewegungen, sind da die Gründer und Inhaber noch. Und denen kann man ein Kleindarlehen geben, das dann investiert wird in Weltladenaufbau, in die Bauern vor Ort zur Vorfinanzierung, also im Süden. Und denen kann man Geld leihen. Was glauben Sie? Das ist eine gute Sache. Da kriege ich im Moment, kriegen wir im Sparbuch, hat wer Ahnung, was er kriegt. Also 0,5, danke. Und dann gibt es bei der EZA sicher, das ist ja für eine gute Sache, auch nicht mehr als 0%. Oder gibt es 1,5%, weil man hat ja dann, man gibt ein Darlehen her, da hat man ein gewisses Risiko, womöglich kriege ich das nach einem Jahr nicht mehr, da müssen schon 1,5% hergeben. Oder geben es 3% her, weil sie sagen, na, das ist ein Zinsniveau, das können wir uns leisten. Die Bauern da zahlen alles brav zurück und die Weltläden auch. Also 3%. Wer ist für A? Weil das ist ja Geld, das für die gute Sache arbeitet, soweit Geld arbeiten kann, aber also für die Suche gute Sache verwendet wird. Wer glaubt, das kann nur 0, okay, passt. Wer ist für B, 1,5? Großteil. Und C, 3%. Okay, Sie haben meinen Optimismus schon gehört.
Ja, ja.
Ich kann mir es aussuchen. Das Schöne ist, ich kann Kreuzerl machen und ich sage, ich will dem Zinseszinssystem sowieso aussteigen. Ich mag nur 0% dafür und ihr macht einfach super Sachen und da brauche ich keine Zinsen und ich kriege aber wieder das Geld retour. Oder 1,5 ist jetzt immer noch mehr, als was ich gerade am Sparbuch kriege. Oder ich bin einer, der sagt, na, ich will dann doch eine vernünftige Verzinsung auch für das, weil ich aber ein gewisses Risiko. Ich meine, ich bin da ein bisschen frech und sage dadurch, dass das doch sehr nahe an der Kirche ist und da ist schon eine gewisse Bonität da, glaube ich, dass man da davon ausgehen kann, dass das eigentlich gut funktioniert und man kann halbjährlich auch aussteigen. Wer hat alle ein EZA-Darlehen? Gut, wer wird sie jetzt ans Zulegen? Also, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir haben in Gunskirchen eine Umweltbank, die in nachhaltige Produkte investiert. Ist ein Raiffeisenbank-Ableger. Man kann beim Heini Staudinger Sonnengutscheine zeichnen. Man kann als Apfelbaum, also nicht Aktionär, sondern Darlehensgeber bei einem einsteigen. Es gibt Windkraftfirmen im Waldviertel, die WEP oder die Windkraft Siemensfeld, wo man sich beteiligen kann. Ich muss gestehen,
ich hab's. Ist das da drinnen auch?
Nein. Ah, okay. Aber es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten. Informieren Sie sich und mir macht es einfach selbst Spaß. Ich habe nicht so viel Geld, aber es ist schön, wenn man irgendwie, das als Student einmal gemacht, einen Monat kackelt und habe da irgendwie 1.000 Euro verdient und die habe ich da der Web gegeben, damit sie Windkraftanlagen bauen können. Und meine Freunde haben mich alle cool gefunden, aber trotzdem war ich ein Spinner. Das Investment ist aufgegangen und es funktioniert und ich kann mir jetzt jedes Jahr ein Bier auf meinem Urlaub leisten oder eben ins Waldviertel fahren zum Heini mit dem, was die da erwirtschaften. Und es ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist wirklich ein gutes Gefühl. Helios, genau, danke. Wir haben es im Müffel bei den Freistädtern. Die haben gerade sogar die Möglichkeit, 2,2% auf 13 Jahre. Ein hochseriöses Anliegen und glaube ich, also auch Investment dann, kann man auch für seine Kinder und Enkel machen, ist ein super Gefühl. Wenn ich weiß, da profitiert nicht irgendein Großkonzern, den ich durchgehend unsympathisch finde, sondern das ist da in der Region für geschickte Sachen investiert. Dann komme ich noch zu was, Region, zu Heimat, weil beim Klimaschutz geht es schon auch darum, zu sagen, es global denken, aber auch das Lokale ist mir wichtig und darum habe ich die Erfahrung gemacht, dass die am meisten von Heimat schreien und am lautesten für Heimat schreien, oft gar nicht so eine Heimat kennen. Und da jetzt an Sie die Frage, kennen Sie diese Blume? Ja, es ist, passt, ich lasse so durchgehen, eben. Passt. Dann haben wir das. Danke. Das kennen Sie? Super. Das? Ja. Das?
Margriten.
Ist eine Margarite in dem Fall, ja. Sind's. Aber es geht Gänseblümchen und was war das andere? Ist auch noch gekommen. Das gilt auch da, weil das nicht so gut aufgelöst ist. Das? Super. Und meine Erfahrung ist, oft einmal heißt es, ja, das sind Blumen. Das finde ich ja schon super, wenn man so solches erkennt. Aber für mich ist das Erstaunliche, dass nicht nur Jugendliche, auch wirklich Erwachsene oft sagen, ah, wir müssen die Heimat und schützen und bewahren. Und die kennen aber das nicht, was da eigentlich vor Ort ist. Die wissen nicht, was da am Wegrand steht. Die haben überhaupt keinen Bezug zu dieser Natur, die einer angeblich so wichtig ist, die sie da so, und das, aber diese internationalen Marken, da sind wir alle top, da sind wir Profis, da sind wir, also das ist was so alltäglich ist. Und ich finde das wirklich einfach interessant aus der Perspektive, ja, global denken, ganz, ganz wichtig, aber dann nehmen wir uns auch ein bisschen ernst und schauen uns dann wirklich unsere lokale Umgebung an. Also das ist so ein bisschen ein, vielleicht, also es ist alles Politik, aber das ist auch so eine kleine politische Überlegung.
Was war das jetzt wirklich, das Erste?
Es ist, wenn ich jetzt richtig bin, Wiesen, Schaumgrad.
Okay.
Na, wie heißt denn das dann?
Jetzt? Der Giersch hat auch so
blühen. Nein, es ist, weil wir haben uns da nur mehr nachgeschaut. Okay. Ich schaue nochmal nach, jetzt habt ihr mich selber erwischt. Sehr gut. Es war nämlich was anderes. Wir haben nämlich extra nochmal recherchiert und das war kein Schaf, glaube ich.
Nein, der Giersch blüht auch so was.
Okay, wir lassen es jetzt das Schaf geben. Man sieht, auch ich darf meine Hausübungen nur mal machen.
Aber da kriegen wir, da kriegt okay. Der Kepler-Salon extra
Informationen. Ja, die gebe ich noch. Ich werde nochmal die Kollegin fragen, die mir das da gestellt hat. Okay, gut. Also, entschuldige. Jetzt komme ich zur zweitletzten Frage. Ja, ich weiß, es wird sich, glaube ich, ausgehen. Welches Spielzeug verbraucht am meisten Energie in der Produktion? Ist es der Kackeldackel? Ist es das VTech Kitty Cat? Oder ist es die Rotznase? Und eines kann ich kurz vorführen. Schauen wir, ob es geht.
Oh nein! Kackeldackel macht schon wieder ein Häufchen! Schnell in die Hütte, böser Kackeldackel!
Gleich zum Spielen!
Bereite sein Essen vor! Fütter ihn! Wirf den Würfel und 1, 2, 3! Was ist das für ein Geräusch? Sammel die meisten Häufchen ein und du bist der Gewinner! Kackeldackel von Goliath! Oh nein!
Gut, also, was würden Sie schätzen? Wie viel Energie, welches Spielzeug verbraucht am meisten Energie in der Produktion? Ist es A, dieser Kackeldackel? Wäre es B, das VTech Kitty Cat, ein Tamagotchi. Okay. Oder es ist die Rotznase. Es ist ziemlich sicher B, aber jetzt habe ich schon zweiter. Aber ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Also es geht darum, also Sie werden sicher recht haben mit VTech Kitty Cat, jene, aber überlegen wir, was brauchen unsere Kinder?
Nur Strom dann.
Nein. Was brauchen unsere Kinder? Genau. Brauchen die ein kindgerechtes Spielzeug? Nein, brauchen nicht viel mehr die Eltern oder Großeltern und Freunde. Also das Kinderzimmer ist voll solchen Spielsachen, weil wir uns alle abrackern, dass wir noch mehr solches Zeug kaufen können. Dann bin ich wieder bei China. Aber was brauchen unsere Kinder? Was sind die Wünsche unserer Kinder? Und da muss ich mich selber bei der Nase immer wieder nehmen, weil ich ja sehr viel rackere. Und das ist so ein bisschen das Gemeine immer wieder bei diesen ganzen Klimathemen. Stellen wir die richtigen Fragen. Wir dann uns sehr, sehr stark dann mit technischen Fragestellungen beschäftigen. Wir überlegen, ja, kann man da noch ein Quantal einsparen? Aber diese Frage, was brauchen wir für ein gutes Leben? Was brauchen unsere Kinder, was brauchen unsere Enkel, was braucht unser Nachbar, Nachbarin für ein gutes Leben? Das tritt in den Hintergrund oft. Und um das geht's am Ende des Tages. Und das ist jetzt meine letzte Folie. An welcher Stelle liegt die USA im Happy Planet Index? Also die letzte Frage, so muss ich sagen. Weil wir haben einen sehr amerikanisierten Lebensstil. Wir wollen es zwar aber nicht wahrhaben, aber eigentlich raffen wir genauso wie die noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das heißt eigentlich, wir glauben, dass die eigentlich ein glückliches Volk sein sollten, weil sonst würde man es ihnen nicht nachmachen, so stark. Sind die an 108. Stelle? Sind die an 1. Stelle? Weil ja die so viel haben und so viel, damit sind sie auch happy. Oder sind die an 47. Stelle? Ich muss jetzt nur eine kleine Erläuterung machen. Der Happy Planet Index schaut sich an den Lebensstandard von der Gesundheitsvorsorge und so weiter in einem Land. Der schaut sich an, wie glücklich sind die Leute über Befragungen und schaut sich an, wie hoch ist der Ressourcenverbrauch, der dem Land zurechenbar ist. Also das macht der Happy Planet Index. Quasi die Leute, die am glücklichsten sind und am wenigsten dabei den Planeten ruinieren. Sind da, weil das war ja dann das Ziel für uns alle. Also das sollte ja für den ganzen Planeten irgendwie passen. Sind die Amis damit an 108. Stö? Okay. Sie sind an 1. Stö? Sind sie nicht? Sie sind an 47. Stö? Nein. Auch nicht. Okay, ich glaube, der Vortrag war vielleicht gar nicht so schlecht. Wir sind an 47. Stö und die Amis sind an 108. Stelle. Und beim Happy Planet Index ist Costa Rica an 1. Stelle gewesen. Also ja, 2016, einfach ein lateinamerikanisches Land ohne Heer, interessanterweise, oder halt mit kaum Heer. Und die schaffen das am besten, diesen Ausgleich zwischen dem, was die Leute brauchen, was sie glücklich macht und was man Ressourcen haben, quasi da gelingt es ihnen am besten, mit einer hohen Lebenserwartung auch verknüpft. Und das ist so mein Schluss jetzt, ich glaube, ich habe es so halbwegs geschafft, wir diskutieren ja eh noch weiter. Ich habe ein Zitat noch mal mitgenommen vom Autor vom Kleinen Prinzen und ich glaube, das ist, damit schließe ich und runde ich das ab mit den zwei Fragen, die ich am Anfang gestellt habe.
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach einem guten Leben, die haben wir alle in uns. Und die müssen wir aber weitergeben und da müssen wir einfach klar machen und darüber diskutieren, aber was heißt das? Heißt das nunmehr Zeug für ein paar wenige, weil es wird sich nicht für alle ausgehen? Oder heißt es, es gelingt uns, diese Dinge, die wir haben, zu teilen und gewinnbringend, produktiv und aber auch für ein gutes Leben quasi zu teilen. Und ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen was dazu sagen können und erzählen dürfen.
Vielen Dank. Also insgesamt haben wir noch 6 Minuten. Wenn jemand noch eine wichtige Frage oder ein hat, könnten wir das noch durchziehen. Der Herr noch und die Dame. Machen wir die Dame gleich, dann sparen wir uns.
Zu Ihrer Dissertation.
Bitte laut. Ordentlich.
Zu Ihrer Dissertation habe ich noch eine Frage. Hat sich da in Oberösterreich etwas geändert? Von wegen der Raumplanung?
Nein. Also ich habe eine Vergleichsstudie gemacht mit einem Kollegen aus Tirol. Das war dasselbe Jahr und es war Oberösterreich trotzdem schon katastrophal und hat sich weiterentwickelt in der Richtung. Wir haben so Indikatoren einfach versucht zu entwickeln. Und also da hat sich leider nicht sehr viel ins Positive entwickelt.
Ich hätte eine spannende Frage. Wer ist jetzt letzte im Happy Planet Index?
Was?
Wer ist letzte im Happy Planet Index?
Wer der letzte
ist? Ja, das war. Nein, da gibt es. Also es sind ungefähr 150 Staaten. Das weiß ich aber jetzt nicht. Die Frage muss ich schon. Also zwei Sachen kriegen okay, Sie da von mir. Das ist. Was ist die Aufgabe? Okay, passt. War die Aufgabe. Okay, das habe ich. Aber dann muss ich mit meiner Kollegin nochmal diskutieren. Ja.
Sie haben erwähnt, ein Haus zu dämmen, um Energie zu sparen. Und wenn man halt schaut, was da auf diese Häuser draufkommt jetzt, das ist fürchterlich. Ja. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Oder? Also Sie waren ja praktisch da beim Umweltamt letztlich ja. Kann man da nicht was anderes machen? Also es würde teurer sein wahrscheinlich, ne? Aber diese Kunststoffe, die jetzt da draufkommen, das ist fürchterlich.
Aus Schafwolle gibt es schon Möglichkeiten. Gibt es eine Firma in Oberösterreich, die solche Sachen machen. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt Hochwasser oder irgendwas ist, das kann man wieder trocknen und wieder verwenden. Während das andere kann man entsorgen. Also diese Firma kenne ich. Also,
Schafwolle ist super, Zellulose ist super, das kann man so aufbringen. Wir haben eine Hanfdämmung, funktioniert mit den Platten sehr, sehr gut. Wird auch gefördert. Der jener Landesrat, wo ich ein Jahr arbeiten durfte, hat versucht, da noch mehr zu machen. Wir leben in einer Demokratie und da muss man immer Mehrheiten suchen, ob seiner Ideen, die ist halt nicht immer so leicht, in welche Richtung quasi die auch Fördermittel irgendwie ausgeschüttet werden. Ich habe dort ein bisschen ambivalentes Verhältnis, weil ich sage, unbedingt schauen, möglichst viel regional, saisonal, auch bei den Dämmstoffen und gerade mit Hanf, Lachs geht ganz, ganz viel. Wir haben das Thema aber leider, dass wir so zersiedelt sind und so viele alte Einfamilienhäusler haben, dass wir da auch an unsere Ressourcenkapazitäten kommen. Also das kennen wir, da hat es Untersuchungen gegeben aus dem Mühlviertel, was man da abdecken kann. Und da würde man dann aus dem Mühlviertel keine Lebensmittel mehr produzieren, das wollen wir auch nicht. Und darum muss man da manchmal Kompromisse gehen und sagen, wenn die Dinge lang quasi auf so einem wirklich nicht sympathisch, aber auf so einem Haus picken, dann sind sie in der Gesamtenergiebilanz stark positiv und kann man es argumentieren. Jetzt rein von dieser Energiebilanzseite. Mhm. Aber bitte, wir haben noch so viel Potenzial für Flachs und unsere Landwirte sehnen sich danach, dass da ein Markt größer wird und sich auftut und eine Schafwolle.
Ja, ja.
Also
ja.
Das, dem ist unbedingt Priorität einzuräumen.
Okay. Der Herr auch, bitte. Moment.
Ach so. Ja, das ist nichts Inhaltliches. Falls euch aufgefallen ist, ich habe heute ein paar Fotos gemacht. Und zwar, ich bin im Namen von den Aktionstagen Nachhaltigkeit da. Und diese Fotos werden veröffentlicht und eben im Namen. Und das ist eine Initiative von den Nachhaltigkeitskoordinatoren in Österreich, okay. Also Lebensministerium und so ist das. Und genau, also von Leuten, von denen ich das Gesicht drauf habe, brauche ich die Einverständniserklärung, sofern die das...
Okay, machen wir das nachher.
Genau, das wollte ich nur mal kurz in die Runde schmeißen. Und bevor ich ja gar nicht drauf sei, wieder einfach zu mir kommen.
Okay, danke vielmals. Ja. Ja, das war die letzte Frage. Wir haben es geschafft. Danke vielmals. Es war wirklich hochinteressant und lasst uns viel nachdenken. Und wir haben, glaube ich, alle sehr viel mitgenommen. Danke vielmals. Der Kepler-Salon geht weiter. Am Sonntag, den 11.06. gibt es um 15 Uhr Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Am Montag in einer Woche, am 12.06. gibt es zur normalen Zeit 19.30 Uhr die persische Sprache, Kommunikationsträger und Kulturvermittlung in der Geschichte Asiens. Es wird Bert Fragner, ein Orientalist, sprechen. Und den Dienstag nehmen wir gleich dazu, 13.06. auch wieder 19.30 Uhr gibt es Öffentlichkeit zwischen Kritik und Spektakel. Das ist eine Kooperation mit der KTU und da spricht Lukas Kaelin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kaelin? Okay, bei AE schreibt er sie. Also Kaelin ist ein Philosoph und scheint auch sehr interessant zu sein. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei und wenn es jetzt noch Diskussionen und Vorschläge gibt, glaube ich, bis 22 Uhr dürfen wir noch da sein. Herzlichen Dank. Ja? Nur mehr jetzt, okay. Okay, danke. KU heißt das jetzt. Sie wissen, was es heißt jetzt. Okay, dann herzlichen Dank fürs Kommen und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön.